Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder eine wundervolle Gästin im Podcast, nämlich niemand anderen als die liebe Nicola Schmidt. Viele von euch werden sie kennen. Sie ist deutsche Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin zu Erziehungsthemen und die Gründerin und Geschäftsführerin der Artgerecht GmbH. Ich habe ihre Bücher Artgerecht, das andere Babybuch, Geschwister als Team und Erziehen ohne Schimpfen verschlungen. Und empfehle sie jedem, der es hören will. Und heute sprechen wir über ihr aktuelles Buch Trennung ohne Drama, wie wir Kinder beschützt durch familiäre Veränderungen begleiten. Warum tun wir das heute? Weil die Scheidungs- und Trennungsrate mit Kindern, genauer gesagt mit zwei Kindern, am höchsten ist. Und viele, die diesen Podcast hören, haben zwei Kinder. Und vielleicht sind einige von euch eben genau in dieser vulnerablen und schwierigen Phase. Und ich hoffe, dass euch dieses Interview und natürlich auch das Buch hilft, einen guten Umgang zu finden für euch selbst und für eure Kinder. Liebe Nicola, vielen lieben Dank, dass du artgerecht ins Leben gerufen hast und wissenschaftliche Erkenntnisse in den Alltag überträgst, damit Erziehung und kindliche Entwicklung so stattfindet, wie es stattfinden sollte. Mach bitte unbedingt weiter so. Du bist definitiv ein Vorbild für mich und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Expertise mit uns geteilt hast. So, und dir wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo liebe Nicola, herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
Hallo Jill, danke, dass ich da sein kann.
Wir sprechen ja heute über dein Buch Trennung ohne Drama, wie wir Kinder beschützt durch familiäre Veränderungen begleiten. Du hast ja mehrere artgerecht Bücher geschrieben und heute soll es eben um das Thema gehen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst?
Ich bin Nicola Schmidt, ich bin Mama von zwei Kindern und ich bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin und habe mich ganz lange mit Computersicherheit beschäftigt tatsächlich als Fachjournalistin, bis ich mit 30 mein erstes Kind bekommen habe und festgestellt habe, boah, ich finde alles rund um Kinder super spannend und es gibt so viel wissenschaftliches Wissen, was es nie bis in den Mainstream geschafft hat. Ich dachte, das muss doch mal irgendjemand aufschreiben. Unterschreiben, das Einzige war, was ich konnte, habe ich angefangen, erst einen Blog zu schreiben und dann Bücher. Und mittlerweile darf ich als Gesundheitsreferentin Fachleute weit und weiter und ausbilden für die frühen Hilfen, den Kinderschutzbund, für Kongresse und Familienzentren arbeiten. Und wir haben da Aus- und Fortbildung. Und für Eltern, die nicht lesen möchten, bringen wir demnächst eine App heraus, die unsere Bestsellerbücher und das Wissen und die Selbstfürsorge, die wir immer anmahnen, in die Hosentasche bringt.
Perfekt. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich gerne lese. Aber ich bin Fan von beidem. Tatsächlich. Und hier die Hörerinnen, klar, die hören auch gerne. Das heißt, das würde ja total gut passen.
In der App gibt es auch einen Podcast, weil wir auch das Gefühl hatten, oh, hören ist irgendwie cool. Unterwegs hören ist immer entspannt.
Cool, das heißt, du machst dann einen Podcast?
Genau, in der App gibt es einen Podcast, nicht nur ich, sondern tatsächlich mit meinen Kindern, was ich super spannend finde, weil die sind ja schon 13 und 16. Und ich will die nicht so in die Öffentlichkeit zerren, aber in der App sind tatsächlich Gespräche zwischen mir und den Kindern, wo ich die Frage, wie habt ihr das denn so empfunden mit dieser ganzen artgerechten Erziehung? Die sind ja jetzt fast durch. Und das ist echt witzig. Da erfahre sogar ich Sachen, die ich von denen noch nicht gehört
hatte. Ja, das glaube ich. Das klingt ja richtig spannend. Cool. Auch cooles Feedback für dich dann.
Definitiv.
Spannend. Okay, da muss ich unbedingt reinhören. Weißt du schon, wann das veröffentlicht wird?
Ja, wir gehen jetzt in die Testung und bald.
Okay, spannend. Gut. Das werde ich auf jeden Fall auch bei Instagram teilen. Kommen wir zu dem Buch Trennung ohne Drama. Was hat dich denn überhaupt dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe mich vom Vater meiner Kinder getrennt, als sie relativ klein waren. Und das war alles andere als eine Trennung ohne Drama. Und habe mich dann danach immer gefragt, was hätte ich besser machen können? Und habe viel zu spät eigentlich dann angefangen, mal zu recherchieren, wie laufen denn Trennungen eigentlich ab? Was hat das mit der Beziehung zu tun, die man geführt hat? Und hatte dann den Effekt, den viele Leute haben, wenn sie meine Bücher lesen, nämlich, dass ich dachte, verdammt, hätte ich das doch vorher gewusst. Das hätte mir echt geholfen. Und dann hat es noch mal fast 9 Jahre gedauert, bis ich wirklich die Energie hatte, da ein Buch drüber zu schreiben. Das ist natürlich auch noch mal ein ziemlicher Ritt, sich das alles noch mal aufzudröseln und sich noch mal im Detail anzuschauen. Und der Betz Verlag war wunderbarerweise so geduldig und hat so lange gewartet. Und jetzt haben wir Trennung ohne Drama endlich rausgebracht.
Schön. Und oft ist es ja eben so, dass man durch den eigenen Schmerz richtig gute Bücher dann auch schreiben kann. Vor allen Dingen mit dem wissenschaftlichen Touch finde ich es immer so wichtig, weil es gibt ja auch viele Bücher jetzt gerade auch durch KI und so weiter oder viele Autoren, die einfach mal so losschreiben, ohne irgendwie wissenschaftlich fundiert zu sein. Schwierig, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist.
Ja, man kriegt ja auch, das ist ja wie bei, wenn du ein Baby hast, ne? Wenn du eine Trennung hast, kriegst du 1000 ungebetene Ratschläge. Musst du so machen, wird so sein, jetzt würde ich aber mal, also an deiner Stelle würde ich. Und du denkst dir, und was mache ich jetzt? Und es gibt tatsächlich einen Haufen Forschung, was wir machen und was wir lassen sollten. Und das finde ich wie immer ziemlich cool.
Und was ich richtig cool finde an deinem Ansatz ist eben dieses, es gibt unglaublich viel Wissenschaft in diesen ganzen, also egal ob prä-, postnatal, Kinder. Und das ist eben genau das Problem, was ich auch immer wieder feststelle, das Wissen bleibt in den Unis und kommt nicht in die breite Masse. Deswegen finde ich es total cool, dass du dir das so auf die Fahne geschrieben hast und dass du es halt auch mit den Büchern wirklich gut so schreibst, dass man es in den Alltag integrieren kann sozusagen. Und es ist ja so, ich habe dich vor allen Dingen in den Podcast eingeladen, weil ich glaube, statistisch gesehen ist es wirklich so, dass die Scheidungsrate oder Trennungsrate am höchsten ist, wenn man 2 kleine Kinder hat.
Exakt.
Und wenn jemand durch eine Trennung geht, möchte ich zum einen, dass die das nicht das Gefühl haben, sie sind alleine, weil das sind sie halt nicht. Plus dann eben noch gepaart mit den Tools, die du uns jetzt vielleicht gleich ein bisschen an die Hand gibst. Und zwar mit der Einstiegsfrage, warum ist es eigentlich so wichtig, Kinder während dieser wirklich krass familiären Veränderungen da auch zu schützen und eben zu begleiten und nicht einfach nur mitlaufen zu lassen?
Es ist deshalb wichtig, weil Kinder das sind, was wir in der Wissenschaft vulnerabel nennen. Also sie sind ganz besonders verletzlich. Und sie sind oft auch noch zu klein, um zum Beispiel sowas wie Zeiträume zu überblicken. Wir Erwachsenen übrigens auch. Die meisten Trennungen haben sich nach 1,5 bis 2 Jahren so weit beruhigt, dass alle eigentlich in einer neuen Situation sich zurechtgefunden haben und sich alles wieder so ein bisschen hingeruckelt hat. Und wir denken aber auch selber oft, dass wir in den ersten Monaten jetzt alles entscheiden und neu machen und aufsetzen und dann läuft das für immer und so weitermachen müssen. Und auch wir könnten mehr Ruhe vertragen, indem wir sagen, in 2 Jahren wird's ruhiger. In 10 Jahren haben sich dann auch spätestens die Kinder komplett wieder beruhigt. Es gibt halt Studien, dass 2 bis 5 Jahre nach der Trennung die Kinder sich nicht mehr unterscheiden von Kindern, die in Familien leben, wo die Eltern sich nicht getrennt haben. Aber die sind natürlich am Anfang aufgeregt und die sind am Anfang aus der Bahn geworfen, je nachdem auch, wie das abläuft. Und es ist halt so wichtig, dass wir dann da wirklich für sie da sind, was extrem schwierig ist, weil wir ja selber auch aus der Bahn geworfen sind.
Total. Ja. Und dann ist es halt wieder dieses, man muss Bewusstsein für sich selber schaffen, wie geht's mir eigentlich, und gleichzeitig eben auch die Bedürfnisse der Kinder noch im Blick haben. Das heißt, man hat ja gerade in so, eigentlich hat man diesen Blick, muss man eigentlich immer haben, auf die Kinder und auf sich selber, aber gerade in so krass stressigen Phasen fällt es natürlich noch viel schwieriger.
Exakt.
Was kann man denn dagegen tun, wenn es so ist? Weil so soll es ja eigentlich dann nicht laufen, ne? Wie kommt man dahin, dass man quasi alle Bedürfnisse auf dem Schirm hat?
Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, dass wir uns klar machen, also eine Trennung ist halt, selbst wenn wir sie selber ausgesprochen oder herbeigesehnt haben, immer eine Form von Krise. Ne, es verändert sich was, eine Veränderung im Bindungsgefüge. Und das ist immer erstmal etwas, was unglaublich viel Energie frisst. Und wir müssen einerseits sehr gut für uns selber sorgen, also wirklich so ganz banale Dinge, genug Wasser trinken, genug schlafen, nicht die ganze Nacht am Handy hängen, uns bewegen, damit wir schlafen können, ne, mit Menschen sprechen, bei denen wir auch weinen können und schimpfen und andere Dinge machen können, damit wir das nicht vor den Kindern machen. Also wir müssen wirklich unsere mentale Balance um jeden Preis versuchen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig dann in der Lage sein zu schauen, wie geht's denn den Kindern? Weil viele Kinder funktionieren plötzlich total gut. Das heißt aber nichts. Die haben unten drunter
oft zur Last fallen, ne?
Genau, die haben unten drunter oft Stress und die halten das auch eine Weile durch. Also sie gehen auch nicht gleich kaputt. Aber irgendwann muss halt der Zeitpunkt kommen, wo ich dann auch mal wieder nach den Kindern gucke und sage so, wie geht's euch eigentlich damit?
Und ich glaube, was da halt auch total wichtig ist, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man oft in dieses Mindset gerät, dass man jetzt versagt hat, weil man sich trennt. Und auch das ist halt ein Punkt, der zusätzlich zu mehr Druck führt. Weil wenn ich das als Versagen ansehe, macht es das ja tendenziell noch schlimmer. Während, ich kann das natürlich auch anders für mich framen, ne? So, ich bin jetzt stark und ich traue mich, mal wieder auf mich zu achten. Und es passt gerade einfach nicht mehr, dass man das eher als Befreiungsschlag sieht. Und dann geht man ganz anders auch mit einer Trennung um.
Da hatte ich letztens ein langes Gespräch mit Anne Dittmann, dass wir aufhören müssen, die lebenslange Paarbeziehung als das einzig mögliche Modell anzusehen und dass Elternsein immer bedeutet, also richtiges Elternsein heißt, wir leben zusammen in derselben Wohnung und sitzen jeden Tag am gleichen Tisch. Das muss halt gar nicht sein. Wir können auch prima Eltern sein, wenn wir in zwei verschiedenen Wohnungen an zwei verschiedenen Tischen sitzen.
Naja,
und diese Bilder müssen wir verändern.
Ja, und ich finde, wenn wir da mal bei den Bildern bleiben, wenn man zusammenbleibt, sich aber eigentlich nichts mehr zu sagen hat, eigentlich auch mit dem anderen gar nicht mehr am Tisch sitzen will, ist dieser Elefant ja im Raum und das kriegen die Kinder noch viel krasser mit und leiden eigentlich darunter viel mehr, als würde man sagen, okay, ey, es passt einfach nicht mehr und wir haben jetzt zwei verschiedene Tische, zwei verschiedene Wohnungen und in beiden Wohnungen ist dann aber die Leichtigkeit, die Fülle, der Spaß, der halt nicht gegeben ist, wenn die Eltern zusammenbleiben.
Genau, und das ist ja auch viel ehrlicher. Es ist ja viel ehrlicher und gesünder zu sagen, guck mal Leute, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat und wenn die Sachen irgendwie nicht mehr so gut funktionieren, dann gibt es auch andere Wege. Man muss jetzt nicht so tun, als wäre nichts. Man kann es aussprechen und gemeinsam neue Wege finden. Das wäre ja das Ideal.
Ja, genau. Ja, und dann kommt da auch wieder das Thema Resilienz mit rein, weil Kinder wachsen an sowas ja, genauso wie wir Erwachsenen an sowas ja auch wachsen können. Ne? Man kann da natürlich auch
Fall,
kaputt
ja.
gehen, ne? Aber im besten Falle wächst man daran, wenn man eben den richtigen Umgang damit findet. Was gibt's denn so für typische Phasen, vielleicht während einer Trennung und vielleicht auch danach?
Also die typische Phasen sind ja im Prinzip gleich mit der Phasen einer Krise. Ne, Krise heißt immer, ich merke, ich bin total unter Stress. Es kann auch positiver Stress sein. Ah ja, endlich, wir haben es geschafft. Aber oft ist mein Gefühl von Sicherheit bedroht. Wie geht es jetzt weiter? Oft sind wir ratlos. Ich habe das noch nicht gemacht. Ne? Also die zweite Trennung ist wahrscheinlich nochmal anders als die erste, weil ich schon Strategien habe. Und dann habe ich immer diese Phasen, die ich so wichtig finde, die heißen, wir sind erstmal unter Schock. Also erstmal, wow, es verändert sich was. Bam, das muss ich erstmal verarbeiten. dann reagieren wir oft einfach, ne? Also uns wird klar, jetzt passiert was und das hat einen Effekt auf uns. Und die Reaktion kann sein Trauer, Hilflosigkeit, Bedrohung, Kontrollverlust, Freude, Aktivität. Ne, wir reagieren, das muss nicht negativ sein. Jeder reagiert da anders. Und gleichzeitig ist wichtig, jetzt sind wir in der Reaktion, nicht in der Aktion. Und in dieser Phase versuchen viele Leute, Dinge festzuzonen, Dinge zu besprechen und so weiter, während wir eigentlich noch in so einer Reaktionsphase sind. Und eigentlich ist die schlauere Phase, um Dinge zu besprechen, wenn wir schon akzeptiert haben, aha, wir haben uns jetzt getrennt und ich bin stark, ich kann mich dieser neuen Wirklichkeit stellen, ich kann das bearbeiten, ich bin wieder handlungsfähig, ich kann Lösungen suchen, ich kann die alten Dinge hinter mir lassen und ich kann zum Beispiel aufhören, ständig negativ mit mir selber zu reden und zu sagen, oh Gott, hättest du doch nur und jedes Gespräch in meinem Kopf noch dreimal durchzuspielen und hätte ich vielleicht da besser abbiegen sollen oder weiß der Geier. Da bin ich in der Phase der Bearbeitung. Das ist eigentlich der Moment, wo wir Lösungen finden. Und erst danach kommt ja die Neuorientierung. Erst danach kann ich wieder nach vorne schauen. Erst danach kann ich neue Wege geben und dann vielleicht auch sagen, boah, wir gehen alle gestärkt daraus hervor.
Mhm. Das heißt, ist es dann oft, so klang das jetzt, dass man in der ersten Phase schon ganz viel machen will und da eigentlich eher... Ja, was sagt man? Loslassen, akzeptieren. Was müsste man in der ersten Phase machen, die ja wahrscheinlich mit die schlimmste Phase ist, oder?
Weiteratmen. Also wirklich weiteratmen, nachspüren, Wunden lecken, trauern, Trauerarbeit leisten. Das ist wirklich erstmal zulassen, was extrem schwierig ist. Also meine Kinder waren 1,5 und 4,5. Frag mal nach Sonnenschein irgendwie eine Runde Trauerarbeit, während du die ganze Care-Arbeit und den Job noch hast. Und trotzdem ist es wichtig, irgendwelche Nischen zu finden, wo ich irgendwie mit der Gitarre irgendwo sitzen und weinen kann oder mich bei meiner besten Freundin ausholen kann und sagen, wie furchtbar ich das alles finde, damit ich diese Phase abschließen kann. Ich kann nur in die Verarbeitung gehen, wenn ich diese Schock- und Trauerphase abgeschlossen habe. Und selbst wenn ich das selber wollte, findet diese Phase ja statt. Und sie zu verdrängen, verlängert den Weg bis zu dem Punkt der Neuorientierung, das ist schade.
Kannst du sagen, wie lange so eine Phase im Schnitt geht? Oder ist das wirklich so krass individuell, dass man das nicht einschätzen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man weiß, diese Phasen existieren und ich muss da jetzt einfach durch und ich darf auch traurig sein und ich darf die Emotionen auch erleben und nicht immer wegdrücken, weil das ist, glaube ich, das, was wir halt viel gelernt haben, eben gerade solche Emotionen wegzudrücken, nicht da zu haben, nicht anzugucken. Das Problem ist, klar, du kannst sie runterdrücken, aber irgendwann ploppen sie halt wieder auf. Das ist das Problem. Und das kann man halt schön umgehen, indem man sich traut, diese Emotionen auch hochzuholen.
Also ich kann dir von der Zeitangabe nur sagen, je länger du es verdrängst, desto länger dauert es. Das ist ganz klar.
Und desto schlimmer wird es eigentlich auch.
Genau, ich habe letztens so einen schönen Satz gelesen. Jede Träne, die du nicht weinst, stellt sich hinten wieder an.
Ja.
Und das gilt dafür ganz, ganz doll. Das heißt, wir müssen uns Räume schaffen, in denen wir diese Tränen weinen können. Und wenn es Tränen der Wut, Tränen der Angst, Tränen der Trauer, egal was für Tränen das sind, sie brauchen ihren Platz.
Und das hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, der eigene Kopf, der dann da reingeht, ne? Der sagt, ach, hätte ich mal dies oder hätten wir mal das, ist ja wahrscheinlich in allen Phasen, bis auf die letzte vielleicht, wo man wieder positiv in die Zukunft schauen kann, sehr stark auch ausgeprägt in den Anfangsphasen, oder? Wo man sich die ganze Zeit hinterfragt, wo man viel grübelt, wo man viele Zukunftsängste ja wahrscheinlich auch hat.
Also ich würde jetzt ja sagen und damit einen großen Fehler machen, denn du und ich würden das vielleicht machen, aber Annalena und Lisa machen das ganz anders und bei Kai und Peter ist es wieder völlig anders. Also es kommt drauf an, was du für eine Persönlichkeit bist. Ne? Mhm. Wenn du eher so ein People-Pleaser bist, fragst du dich die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht? Wenn du eher jemand bist, der sich eher um sich selber dreht, überlegst du dir, wie böse der andere war und was das eigentlich, ne, bist ewig damit beschäftigt, was das eigentlich für ein Idiot ist und was der alles eigentlich falsch gemacht hat und wie man dir eigentlich und wie dir dieser Fehler unterlaufen konnte. Es hängt, glaube ich, wirklich stark von der Persönlichkeit ab, wie wir das machen. Und es spielt eigentlich keine Rolle, in welche Richtung wir da gehen. Wichtig ist allein, dass wir aus der Nummer wieder rauskommen.
Genau, ich meinte gar
nicht, einfach uns nicht weiterbringt.
Genau, das war der Punkt, den ich meinte. Dieses, man grübelt dann wahrscheinlich total viel, egal in welche Ausprägung das dann geht, aber der Kopf rattert wahrscheinlich die ganze Zeit. Die Frage ist, wie kommt man...
Auch nicht bei allen Leuten. Es gibt auch Leute, die das einfach wegschieben und sagen, okay, das war's, fertig, aus.
Verdrängung, klar, genau. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den man eigentlich nicht machen sollte, weil dann wird's, ja, okay.
Genau, ne? Na gut, aber also weiß nicht, wenn du zum Beispiel einen Avoidant Attachment Style hast, dann ist das erste, was du machst, dir zu sagen, da gehe ich halt weiter und dann denkst du nicht mehr dran. Ja, auch ein normales Muster. Ich glaube, du hast ja gefragt, wie lange dauert das? Und ich würde immer empfehlen, deswegen habe ich vorhin gesagt, weiteratmen, wirklich mir Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und zu gucken, wenn ich nichts denke, wenn ich nichts forciere, was kommt dann hoch? Was braucht dann Raum? Und diesen Dingen den Raum zu geben, damit es dann durchlaufen kann.
Ja. Wenn wir das so machen, wie beeinflussen wir unsere Kinder dadurch?
Naja, in dem Moment, in dem ich nichts mehr verdrängen muss oder in dem ich durch bin durch meine Trauer, kann ich ja viel besser für die Kinder da sein. Das ist eine ganz banale Rechnung. Die Energie, die ich brauche, um meine traurigen Gefühle oder negativen oder wütenden oder ängstlichen, was auch immer, Gefühle wegzudrängen, die Energie ist nicht frei für mich als Elternteil. Das heißt, je eher und besser ich da durchkomme, desto eher kann ich auch wieder für meine Kinder da sein und kann zum Beispiel deren Trauer wahrnehmen. Wir wissen, dass ich, das erzähle ich auch in Trennung ohne Drama, in dem Buch, dass sich unter Stress unser Empathiesystem abschaltet. Wenn ich kein Empathiesystem zur Verfügung habe, dann sehe ich gar nicht, dass dieses Kind auch unter Stress ist, weil ich einfach so selber unter Druck bin, dass ich, der Druck muss weg. Und nur dann kann auch wieder meine innere Führungskraft an den Schreibtisch gehen und sagen, so, jetzt machen wir mal einen Plan.
Mhm. Und wie kriegen wir diesen Stress weg?
Na, in Trennung ohne Drama gibt es ja dieses Konzept des Hauses, des Gehirnhauses. Und die Idee, dass wir so eine Art Bodyguard haben, das ist unser Stresssystem, der immer versucht, uns vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und der kann nicht nach draußen gucken, deswegen im Zweifelsfall kriegt er von oben eine Meldung und sagt, oh, da draußen ist irgendwas Komisches. Und dann regelt der alles runter und sorgt dafür, dass wir im Notfallmodus sind. Und dann gibt es halt unsere Führungskraft, unsere Inneres im Prinzip, unser Verstand, die Pläne macht und Ziele setzen kann. So, und was muss ich jetzt machen? Ich muss den Link zwischen den beiden, zwischen meinem Bodyguard und meiner Führungskraft, das nenne ich Madame Amy, das ist unser Mandelkern, unsere Amygdala, da habe ich mir von der wunderbaren Carella Ersfaran geliehen, ja, den Begriff. Hier sei ihr nochmal wirklich Danke sagt, schöner habe ich es noch nie gehört. Also ich versuche Madame Amy dazu zu bringen, dass sie nicht ständig aus dem Schaukelstuhl springt, ans Fenster rennt und brüllt und die Bodyguard alarmiert, sondern dass die sich beruhigt und sagt, alles klar, wir wühlen jetzt nicht zum 10. Mal in der alten Kiste, wir gucken uns jetzt nicht zum 10. Mal den WhatsApp-Chat an, wir gucken, das ist, da gibt es Studien zu, wir gucken nicht zum 20. Mal die alten Bilder durch, weil das holt immer wieder den Stress auf den Plan, aktiviert immer wieder den Bodyguard und dann flackert oben bei der Führungskraft die Lampe und es tischt und dampft im Haus und keiner kann Pläne machen, sondern wir versuchen uns zu beruhigen, wir versuchen zu weinen, wir versuchen uns in den Arm nehmen zu lassen, damit wir dann sagen können, so, jetzt ist wieder Ruhe im Haus, jetzt kann ich mich an den Schreibtisch setzen und überlegen, was machen wir denn jetzt?
Sehr schön, ja. Auch da die Gefühle, die Gedanken einfach mal da sein zu lassen. Ist genau, nicht einfach.
Aber nicht regieren zu lassen, das ist halt der Witz. Ne? Lass sie da sein, aber lass dich nicht von ihnen regieren. Also natürlich hast du den Impuls, die alten Fotos anzugucken vielleicht. Mach's einfach nicht. Benutz deinen Verstand und sage dir, ich werde es nicht tun, es wird mir nicht gut tun. Es sei denn, ich gucke es mir jetzt nochmal an, damit ich noch einmal so richtig heulen kann. Also meine beste Freundin sagt immer, ey, dann Liebesfilme. Bist du heulig 3 Tage Rotz und Wasser und dann ist gut. Ne? Das kann eine Strategie sein. Aber oft reißen wir die eigenen Wunden immer wieder auf und das ist halt einfach nicht schlau.
Ja, total. Wie kriegt man es denn hin, dass so eine Trennung nicht gleich Drama ist für die Kinder, wenn wir da nochmal den Fokus auf die Kinder richten? Was machen wir da konkret?
Also was die Kinder ganz konkret brauchen, ist eine Veränderungsreduktion oder eine Veränderungsgeschwindigkeit, die sie aushalten können. Das heißt, wenn wir uns jetzt schon trennen, gibt es die Möglichkeit, so viel wie möglich gleich zu lassen. Also muss ich jetzt wirklich umziehen? Muss ich jetzt wirklich die Wände neu streichen? Muss ich jetzt wirklich, weiß nicht, mir die Haare färben, auf vegan umstellen und unseren ganzen Tagesplan ändern? Oder kann ich erstmal für die Kinder diese Veränderungsgeschwindigkeit reduzieren, unsere alten Rituale erhalten, soziale Beziehungen erhalten, auf Kleinigkeiten achten, das Haustier nicht weggeben? Der Klassiker ist, wir geben den Hund weg. Das ist für Kinder wirklich, das ist der nächste Bindungsabriss für die Kids. Und das hilft ihnen einfach, wenn wir versuchen, diese Dinge beizubehalten. Dienstags essen wir immer bei Oma. Das machen wir auch weiter. Wenn wir schon umgezogen sind, fahren wir dann halt dann hin, weil wir nicht mehr hinlaufen können. Können die Kinder im Kindergarten, in der Schule bleiben, weiterhin die gleichen Freunde treffen. Na, also alles, was den Kindern Struktur und Halt gibt und nicht das Gefühl, meine ganze kleine Welt bricht mir weg, sondern es gibt jetzt eine Veränderung und die gucken wir uns jetzt an, aber ansonsten bleibt alles gleich.
Mhm. Und wie, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir Menschen generell ja eigentlich überhaupt nicht gut mit Veränderungen, die meisten nicht gut mit Veränderungen umgehen können. Und gerade wenn es Kinder sind, die ja nicht mal selbst entscheiden können, dass hier die Veränderung stattfindet, sondern die sind ja, wie du gesagt hast, total abhängig. Die müssen mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Und wenn es nach den Kindern geht, dann wollen sie halt nicht. Weil klar, das heile Familienbild für die wird ja gerade zerrissen sozusagen.
Da muss ich auch noch mal kurz sagen, kommt drauf an. Es gibt auch Kinder, die sagen, endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr euch endlich ändert. Das sind in der Regel nicht die anderthalbjährigen. Das heißt, wir müssen halt aufs Alter gucken. Ne?
Ja.
Die ganz, ganz Kleinen, für die ist die Welt so, wie sie ist. Und dass Mama und Papa jeden Tag streiten, gehört dazu. Oder dass sie nicht miteinander reden oder sich nicht mehr so lieb haben, merken die vielleicht gar nicht, weil die das nur so kennen. Mhm. Ne? Während größere Kinder schon dazu neigen zu sagen, mich schon gefragt, wie lange ihr das noch durchziehen wollt. Und trotzdem ist es eine Veränderung. Und da muss auch Raum sein für Wut zum Beispiel. Also gerade größere Kinder, die sagen, ich finde das nicht cool, dass ihr euch trennt. Ich hätte das gerne beibehalten und ich bin sauer. Und die müssen auch sauer sein dürfen.
Mhm. Ja, da geht's wieder darum, ne? Alle Gefühle dürfen da sein. Sie sind valide. Sie sind aus einem bestimmten Grund da. Ja.
Genau, nur wenn wir negative Gefühle zulassen, können positive Gefühle wieder kommen.
Mhm. Ja, schöner Satz. Das heißt, was wir auf keinen Fall tun sollten bei einer Trennung, ist eben auch Dinge zu verändern, die gar nicht verändert werden müssten. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf wir achten sollen, was wir auf gar keinen Fall machen sollten?
Wir sollten auf gar keinen Fall vor den Kindern über unseren Ex-Partner, unsere Ex-Partnerin herziehen. Natürlich das, was wir am häufigsten, am schnellsten tun, weil wir sagen, ah, jetzt hat er schon wieder, ach Mann, jetzt hat sie schon wieder. Das ist tatsächlich ganz blöd, das ist ganz schwierig, lohnt sich aber wirklich der Energie reinzusetzen, weil das die Kinder wirklich belastet. Und kleine Kinder können wir Geschichten erzählen lassen, also weiß ich nicht, mit Puppen oder Playmobil, wie es ihnen geht mit der Trennung, ne? Wenn die das noch nicht aussprechen können, mit großen Kindern können wir reden. Und was viele Kinder tatsächlich auch mögen, ist, dass sie gerne dass wir mit ihnen Verstecken spielen. Weil dieses Gefundenwerden, Zusammensein einen ganz, ganz, ganz großen Effekt hat. Ne? Weil viele, gerade kleine Kinder, wenn man umzieht, sich trennt und umzieht, was ja ein häufiger Fall ist, die haben Angst, sie gehen verloren. Und die klammern dann ganz doll. Und die Eltern sind total gestresst, weil eigentlich will ich das Kind übers Wochenende bei der Oma lassen, damit ich mich mit meiner Freundin, meinem besten Freund mal eine Runde ausheulen kann. Und ich kann das nicht, weil das Kind so klammert. Und da kann es den Kindern wirklich helfen, wenn wir immer wieder dieses Verstecken und gefunden werden spielen, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, du gehst mir nicht verloren und ich gehe dir nicht verloren. Weil die haben Angst, das zweite Elternteil geht auch noch. Und dann wird es für alle schwierig.
Ja, das glaube ich. Wie sieht's bei Teenagern aus? Da ist es dann ja wahrscheinlich nochmal was anderes. Also, oder generell, gibt's sonst noch Unterschiede zwischen kleinen Kindern und Teenagern, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die vielleicht nochmal wichtig sind? Weil klar, hast du ja schon gesagt, Kleinkinder reagieren ganz anders auf so eine Trennung als Teenager.
Also Teenager ziehen sich im Teufelsfall eher zurück und gehen mit ihrer Trauer zu sich und wollen da gar nicht mehr drüber nachdenken. Da müssen wir in Kontakt bleiben, ist natürlich sehr bequem. Die ziehen sich zurück, die sind den ganzen Tag in ihrem Zimmer und ich kann mich um mich kümmern, aber das fällt mir irgendwann auf die Füße. Also da kann es hilfreich sein, zumindest mal anzuklopfen und mal fragen, hey, willst du vielleicht doch Kontakt, wollen wir vielleicht sprechen? Und dann sind die Unterschiede vor allen Dingen auch da drin, wie die das bewältigen. Ne? Also Teenager sind ja schon viel mehr draußen, haben auch mit ihren Freunden ganz anderes eigenes soziales Netzwerk als ein Kleinkind zum Beispiel oder auch vielleicht ein Grundschulkind. Und da würde ich auch mal versuchen, dieses soziale Netzwerk zu erhalten, weil es die Kinder einfach abpuffert gegen das, was intern gerade passiert.
Was gibt's denn generell nochmal für wirklich Strategien, für Methoden, um den Kindern Sicherheit zu vermitteln? Also spielen, super, reden, total toll. Vielleicht kann man das auch einteilen in diese verschiedenen Bereiche, die man hat. Was macht man in der ersten Phase, wo man ja erstmal selber mit dieser krassen Veränderung erstmal klarkommen muss? Wie geht's dann weiter? Kannst du das so einteilen? ist das möglich, dass man guckt, okay, was für Strategien mache ich in der ersten Phase, in der zweiten, in der dritten? Oder würdest du sagen, das ist erstmal irrelevant, Hauptsache man macht überhaupt irgendwas?
Ich glaube auch, es ist tatsächlich so, dass wir erstmal versuchen müssen, also den Kindern Halt geben, offen kommunizieren, also nicht so tun, als wäre nichts, auch ruhig sagen, ich bin traurig, ich hatte mir das anders vorgestellt, ich hätte mir gewünscht, dass die Mama bei uns wohnen bleibt, noch ehrlich sein, dann Kontakt natürlich ermöglichen und dass wir den Kindern einfach helfen, also mit nicht zu viel Aktion zu machen. Wir geraten dann oft in so einen Aktionismus. Wir haben dann, jetzt gehen wir, dafür gehen wir jetzt am Wochenende in den Zoo und das, danach gehen wir noch ein Eis essen und dann ins Kino. Und wir müssen nichts wieder gut machen. Wir müssen auch nichts besser machen. Wir müssen auch nicht, wenn wir zum Beispiel der Elternteil sind, der die Kinder ein bisschen weniger hat, ein bisschen seltener sieht, den jede Tage Weihnachten Mama sein. Sondern wir können einfach normalen Alltag durchlaufen lassen, ne, um den Kindern auch so einen Halt zu geben. Und gleichzeitig den Kindern immer wieder signalisieren, wenn du was anderes brauchst, dann machen wir das. Dann lass uns drüber sprechen. Und einfach, die Kinder sind halt dann, die sind weinerlich, die sind wütend, die sind empfindlich, die sind klammerig. Das einfach so weit zulassen, wie es irgendwie geht. Ne? Ihnen zu sagen, hey, dann komm auf meinen Arm, dann trage ich dich jetzt halt nochmal, dann schläfst du wieder bei mir. Was immer die Kinder halt in dem Moment brauchen.
Mhm. Und das war ganz lustig, als du gesagt hast, mit dem man überkompensiert sozusagen. Als meine Eltern sich getrennt haben, war ich 9 und ich weiß noch, dass wir dann Weihnachten so krass viele Geschenke hatten. Und das hatte auch damit zu tun. Das ist so dieses, wahrscheinlich lohnt es sich da halt auch nochmal bei sich selber hinzugucken, okay, warum habe ich jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen und brauche ich das eigentlich?
Genau. Ja, und wie kompensiere ich das? Ne? Oft ist es ja so, jetzt darfst du besonders viel Fernsehen gucken und das ist tatsächlich nicht das, was den Kindern hilft, sondern jetzt kuscheln wir besonders viel oder ich lese dir besonders viel vor, wäre deutlich besser.
Ja, wobei ich mir schon auch gut vorstellen könnte, dass wenn man selber keinen vollen Akku hat, dass man dann viel schneller sagt, ja okay, komm, dann kannst du halt jetzt noch eine Folge gucken.
Ist in der akuten Krise auch total okay, es darf nur nicht zur Langfriststrategie werden. Ich habe die Kinder alle 2 Wochen und bei mir dürfen sie 3-4 Stunden vorm Fernseher sitzen, jedes Wochenende, weil beim anderen Elternteil dürfen sie es nicht, bei mir haben sie es gut und dann gibt es noch Popcorn dazu, dann werden wir mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Das sind ja so blöde Strukturen, die sich dann ausbilden und das ist natürlich totaler Bullshit. Ne? Wir brauchen beide Eltern als verantwortungsvolle Erwachsene, die den Kindern einen Rahmen geben.
Und da sagst du, glaube ich, auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dieses, wie verhält man sich dann auch nach 2, 5, 10 Jahren mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, weil auch da ist ja wahrscheinlich Kommunikation wieder das A und O.
Definitiv. Also ich sage meinen Eltern, die sich trennen wollen, sowieso immer, dass ich sie sozusagen warne und sage, glaubt nicht, dass ihr diesen Menschen mit der Trennung los seid. Ihr werdet unter Umständen mehr mit ihm sprechen müssen nach der Trennung als in der Beziehung, weil ihr viel mehr Sachen absprechen müsst, gerade wenn ihr ältere Kinder habt, die dann im Wechselmodell sind oder ähnliches. Also das ist eine Illusion, dass wir da irgendwie plötzlich frei sind. Und es gibt ganz viele Strategien, wie wir mit unseren Ex-Partnerinnen sprechen sollen. Und ich finde, es gibt 2 wichtige Sachen. Das eine hat die Carola Rosenberg sehr schön gesagt, von der Kanzlei Trennung mit Kind. Die sagt immer, Sachlichkeit siegt. Also wir steigen nicht auf alte Muster ein. Wir steigen nicht auf, ja, schon wieder zu spät. Naja, bei den letzten 15 Jahren auch so. Sachlichkeit siegt. Entschuldige, ich habe heute den Bus verpasst. Fertig. Oder ich wünsche mir, dass du in Zukunft pünktlich kommst, weil ich habe Anschlusstermine, wenn du das Kind übernimmst. Ne? Also Sachlichkeit siegt. Und dann für Verhandlungen, keine Angst vor dem Nein. Kannst du bitte mittwochs die Kinder nehmen? Nein, kann ich nicht. Was könnten wir denn sonst machen? Da gibt es eine Trennung ohne Drama, auch ein langes Handbuch zu. Wie kann ich wie oder was Fragen stellen? Was könnten wir machen? Wie könnten wir es hinkriegen? Wie stellst du es dir vor? Was müsste passieren, damit das für dich gut funktioniert? Wie können wir da nochmal draufschauen? Wann wollen wir da nochmal draufschauen? Statt, warum läuft das nicht? Warum kannst du Mittwoch die Kinder nicht nehmen? Nie nimmst du die Kinder. Immer muss ich. Ne? Bam, bin ich im Streit. Und da will ich eigentlich gar nicht hin.
Das heißt, da ist es wahrscheinlich super wichtig, erstmal wieder Bewusstsein in die eigene Sprache zu bekommen.
Ja. Und dann denkt man sich, verdammt, das hätte ich auch schon vor 2 Jahren machen können. Dann hätten wir uns vielleicht gar nicht so in die Wolle gekriegt. Aber ja, am Ende ist es so, ne? Also, dass wir bewusst kommunizieren und auch unseren Stress bewusst fühlen, ne? Diese Angst, der andere sagt nicht zu, der andere nimmt die Kinder Mittwoch nicht. der Angst, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen sind ja ein häufiger Trennungsgrund, ne? Zu sagen, du, ich möchte nicht, dass du die Kinder mit YouTube ins Bett bringst. Ja, mache ich aber. Und dann dieser Stress, diese Hilflosigkeit, ich kann es nicht kontrollieren, wenn die irgendwie Freitag bis Montag dort sind, wie die jetzt ins Bett gebracht werden, was macht das mit mir? Und da brauchen wir wirklich im Zweifelsfall auch jemanden, der uns hilft, da mit unseren eigenen Mustern und unserem eigenen Stress klarzukommen.
Ja, wichtiger Punkt. Gibt es in dem Buch noch, also das ist natürlich gespickt auf jeder Seite mit vielen wertvollen Tipps, aber gibt es so ein, zwei Kernbotschaften, wo du sagst, das sollte wirklich jeder wissen, der entweder darüber nachdenkt, sich zu trennen oder der sich schon getrennt hat oder der gerade in der Trennung ist?
Für mich ist die Kernbotschaft des Buches und steht tatsächlich auch an mehreren Stellen drin, dass wir uns klar machen, dass eine Trennung ein weiteres Ereignis in unserem Leben ist, aber uns nicht definiert. Ich bin ein getrenntes Elternteil. Ich habe jetzt Kinder in einer Trennungsfamilie, definiert weder mich noch die Kinder. Das ist totaler Unsinn. Gibt ja, wenn man das googelt, findet man ja nur Horrorgeschichten. Ne? Scheidungskinder, Trauma, ein Leben lang, alles ganz schlimm. Das kann sein, es gibt Scheidungskinder, Trennungskinder, die ja wirklich drunter leiden. Das hängt aber davon ab, wie die Trennung abläuft. Das sind eher Kinder, die wirklich aus schwierigen Trennungen kommen, aus richtig krassem Rosenkrieg. Ansonsten definiert uns das nicht. Es heißt einfach nur, diese beiden Menschen möchten die Paarebene nicht mehr miteinander teilen, sondern die Elternebene miteinander teilen. So, that's it. Mehr hat sich nicht verändert. Und wenn da alle ruhig bleiben und das auch nicht als Drama sehen und sich nicht auch im Drama verhalten, dann kann ich das tatsächlich schaffen, dass wir am Ende einfach sagen, ja, meine Eltern haben sich getrennt, die haben das cool hinterher geregelt, war ein bisschen schwierig die ersten 2 Jahre, dann haben sich wieder eingekriegt, war alles gut. Und das finde ich wichtig, dass wir uns, weil es fühlt sich, finde ich, oft so an, als hätten wir jetzt eine Schüssel und da ist ein Sprung drin und den kriegen wir nie wieder raus. Und das ist definitiv nach Forschungslage nicht der Fall. Es ist auch nicht korrekt, dass alle Trennungskinder später Beziehungen führen, in denen sie sich trennen. Es ist nicht der Fall. Man kann es so einfach nicht sagen.
Ja. Ja, weil du gerade auch gesagt hast, dass es ja vor allen Dingen darum geht, wie man sich getrennt hat. Und das kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen tun. Und je bewusster man damit umgeht, desto einfacher wird es für einen selber, aber dann natürlich auch für die Kinder.
Genau. Und das ändert sich ja auch über die Jahre. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 2 und sind wieder zusammengekommen. Da war ich 30 und sind seit 16 Jahren wieder zusammen.
Wow.
Meine Kinder kennen das gar nicht anders, als dass Oma und Opa in einem Haus wohnen. Ich habe Oma und Opa als Kind nie in einem Haus erlebt.
Das ist ja auch spannend für dich.
Ja, also deswegen finde ich das so wichtig, dass diese Langfristperspektive, deswegen habe ich auch diese Langfristperspektiven-Studie in meinem Buch so oft drin, weil oft nur geguckt wird, was passiert denn 6 Wochen nach der Trennung, 6 Monate, vielleicht noch 18 Monate. Aber die interessante Perspektive ist doch, was passiert denn 5, 10, 15, 20, 30 Jahre nach der Trennung? Wie sind die Kinder denn dann und die Eltern? Und das weiß man nie. Das Leben ist eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
Da hast du recht. Und es ist einfach hochkomplex. So. Und keiner von uns, das ist, glaube ich, auch so das Problem. Keiner kann in die Zukunft gucken, aber wenn wir uns Sorgen machen oder Ängste haben, suggeriert unser Gehirn uns immer, dass wir wissen, dass das auch wirklich passiert in der Zukunft. Und dann entsteht halt dieses Gefühl von Angst. Und das ist eben das, woran man gut arbeiten kann, dieses auch wirklich mal im Hier und Jetzt zu bleiben. Okay, jetzt haben wir gerade eine Phase, die nicht gut läuft, aber ich muss jetzt nicht mit meinen Gedanken da reingehen und gucken, scheiße, was wird alles noch schieflaufen oder kacke, was ist alles schon schiefgelaufen, sondern atmen, so wie du gesagt hast. Und erstmal sich regulieren, um dann auch wieder, du hast die Führungskraft genannt, glaube ich, ins logische Denken und Handeln zu kommen. Und das geht halt unter Stress tatsächlich nicht.
Exakt. Und dann finde ich es noch wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir die Bindung zu unseren Kindern stärken. Also lasst nichts zwischen euch und eure Bindung kommen in dieser Zeit. Nicht die Schule, nicht den Paarstreit, auch nicht das Familiengericht, falls es zu solchen Situationen kommt, sondern einfach immer wieder wissen, es gibt diese 3 Momente am Tag, an denen ich mich mit meinem Kind verbinden kann. Also ich kann mich verbinden morgens, wenn es aufwacht und meinem Kind sagen, guten Morgen, mein Schatz, wie schön, dass du heute wieder aufgewacht bist. Wenn es von der Schule, von der Kita kommt, hallo mein Schatz, schön, dass du zu Hause bist, wie war dein Tag? Und abends, bevor es ins Bett geht, ne, nochmal mir Zeit nehmen und fragen, hey, wie geht es dir und wie ist deine Welt heute? Und ich kann mit meinen Kindern kuscheln, ich kann nachsichtig sein und sagen, ey, ist gerade für uns alle schwer. Ja, du hast es jetzt von Wut in die Ecke gefeuert, jetzt ist es kaputt, wir räumen das jetzt zusammen weg. Oder ich räume es im Zweifelsfall auch weg und wir treffen uns gleich im Bett. Kein Stress, es geht uns allen gerade nicht so gut. Und einfach Dinge gemeinsam machen, aber nicht große Action, sondern, weiß ich nicht, zusammen lustige Filme gucken, zusammen lustige Bücher lesen, Dinge malen. Wir spielen wahnsinnig viel, meine Kids und ich. Wir haben auch in der Zeit irrsinnig viel miteinander gespielt, obwohl ich echt nicht so der Spielefreak bin. Aber das hat uns halt geholfen, ne? Immer wieder diesen Kontakt, diese Bindung aufbauen. Und dann ist es nämlich auch so, dass es am Ende für alle eine Zeit ist, die man meistert, aber die man halt meistert.
Und im besten Fall eben auch gestärkt da rausgeht.
Ja.
Ja. Und ich glaube, was da einfach nochmal total wichtig ist, weil das ist in allen anderen Lebensphasen, vor allen Dingen auch mit Kind, auch einfach wichtig, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Kinder zu begleiten, wenn die ihre Wutanfälle haben, Dinge wegpfeffern und du aber selber total gestresst bist, geht das natürlich wesentlich schwieriger. Das heißt, da ist es so wichtig, erstmal auf sich selber zu achten und immer wieder zu merken, was brauche ich denn jetzt gerade eigentlich? Welches Bedürfnis ist bei mir nicht befriedigt? Und wenn es halt manchmal und wahrscheinlich auch sehr oft so was Einfaches ist wie, hast du genug getrunken? Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal gegessen? Mit den Grundbedürfnissen muss man halt einfach anfangen, weil wenn die nicht gegeben sind, kannst du die anderen Bedürfnisse gar nicht, da kommst du gar nicht ran.
Und dadurch lernen die Kinder total viel. Also mein Sohn zum Beispiel guckt mich manchmal an und sagt, Mama, wir streiten gleich. Kann es sein, dass wir beide Hunger haben?
Und dann sag ich, oh cool, ich habe Gänsehaut.
Und dann sagen wir, okay, wir essen jetzt was und danach reden wir nochmal über das Thema und in der Regel ist es dann kein Problem mehr.
Ja.
Das heißt, Kinder lernen richtig viel dabei.
Total. Genau, und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dieses, eine Trennung muss keine Katastrophe für alle sein, so wie du es ja sogar in den Titel schreibst. Es kommt halt drauf an, wie viel Bewusstsein wir da reingeben und ob wir reagieren oder ob wir agieren.
Exakt. Genau.
Ha, Nicola. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Buch. Ich werde es verlinken. Ich hoffe, dass viele dieses Buch nicht brauchen. Das wäre für dich natürlich doof, aber vom Inhalt her.
Nein, das wäre für mich ganz wunderbar. Ich sage ja immer, wir machen das artgerecht Projekt, damit es irgendwann niemand mehr braucht, weil es sowieso schon alle wissen. Das wäre doch
ja,
perfekt.
Ja, schön. Das ist ein schöner Ansatz. Aber für diejenigen, die entweder darüber nachdenken, sich zu trennen oder sich in Trennung befinden oder vielleicht sogar auch für die, die schon in Trennung leben, ist dieses Buch, glaube ich, Gold wert. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Und eine allerletzte Frage, sag erstmal gerne noch, wo man dich überhaupt finden kann.
Also mich findet man auf Instagram beim Artgerecht-Projekt. Da findet man auch Sachen zum Thema Trennung. Man findet uns demnächst in der App. Man findet sozusagen die kleine Nicola zum Mitnehmen, haben die Leute sich immer gewünscht.
Cool.
Und man findet mich unter www.artgerecht-projekt.de und demnächst auch wieder unter www.nicolaschmidt.de.
Mhm, werde ich alles verlinken.
Genau. Und am Ende ist einfach wichtig, wenn ihr irgendwas braucht, einfach, wir haben Artgerecht-Coaches, wir haben Leute, die Eltern auch begleiten, immer einfach ans Büro vom Artgerecht-Projekt schreiben.
Total schön. Wie viele Leute arbeiten unter dem Projekt Artgerecht?
Meinst du Leute, die jetzt direkt bei uns im Büro arbeiten oder wie viele Coaches wir dort?
Also gerne
dort
beides.
Wow.
Also, so ein Gespür dafür zu bekommen, wie groß seid ihr eigentlich?
Ich frage mal zurück, was würdest du denn schätzen? Wie viele Leute stehen hinter Artgerecht? Also so vom Team her.
Vom Team, die coachen?
Nee, vom Team, so wir, die wir das organisieren und der Instagram-Kanal und die Ausbildung und so vom Büro.
Schwierige Frage, kommt ja immer darauf an, wie man es auch hinkriegt mit den, also wie ausführlich zum Beispiel auch die Ausbildung ist und so, aber vielleicht irgendwas zwischen, oh Gott, ich könnte jetzt voll falsch liegen, irgendwas zwischen 25 und 50?
Nee, schlecht. Also das Kernteam sind 3. Meine Geschäftsführerin, die die Ausbildung mache und meine wunderbare Büro-Anna. Und ich würde sagen, wir haben noch so 3-4 Leute, die so um uns rum arbeiten als Honorarkräfte.
Ah, okay. Das ist ja
also
mega cool.
Super klein. Aber ich sage mal, wir haben alle Kinder. Und das heißt, wir sind alle wahnsinnig effektiv. Wir können richtig gut arbeiten. Wir stellen nur Leute mit Kindern ein, weil die rocken richtig was. Also stimmt, geil. Ich stelle nicht nur Leute mit Kindern ein, ne? Aber das merkt man schon. Genau, und Coaches, boah, das sind also mehrere hundert, weil wir haben ja Deutschland, Österreich und die Schweiz weit ausgebildet durch die Online-Ausbildung, haben wir mittlerweile Coaches auch in Polen, in Neuseeland, in den USA, also wirklich überall. Und durch die Weiterbildung und die Fortbildung machen wir auch Sachen in mehreren Sprachen und für große Unternehmen, insofern mehrere hundert. Und das Kernteam davon, Deutschland, Österreich und Schweiz, findet man auf unserer Website.
Schön, cool. Und ich finde, da merkt man halt, es ist so schön, dass so ein Projekt dann so riesig wird, ne? Und nicht nur Deutschland betrifft, sondern dieses Thema einfach so wichtig ist.
Genau. Ja. Finde ich auch schön. Das zeigt auch, dass es notwendig ist. Und wir sind ja nur ein Stein auf dem Weg dieser Menschen. Es gibt ja noch andere Projekte, die auch total spannende Sachen machen. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir fokussieren uns auf mentale Gesundheit in der frühen Kindheit. Das ist das, was wir machen, aus jedem Aspekt, der uns wichtig erscheint.
Ja, total schön, weil da ansetzen ist, glaube ich, wichtig. Was haben wir für eine Gesellschaft dann in ein paar Jahren, wenn alle genauso groß werden?
Wow, es wäre der Hammer. Also wäre zumindest ein Puzzleteil für eine neue Welt, die wir ganz dringend brauchen.
Ja, total. Meine allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir mal vor, alle Eltern, die Deutsch sprechen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne noch mitgeben wollen?
Hört auf euer Herz. Was sich falsch anfühlt, ist in der Regel auch falsch und dann macht es einfach nicht.
Super auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich in der Umsetzung nicht immer so ganz einfach, aber wenn man es hinkriegt, ist das wahrscheinlich der Weg, der viel einfacher ist als alles andere. Nicola, vielen lieben Dank für die Insights in dein Buch, für deine Arbeit generell und danke für deine Zeit.
Sehr gerne, Jill. Es war mir eine Freude, hier zu sein.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.